Universität Hamburg.
Und es hat nicht nur sehr viel mit dem Wald zu tun, sondern weil ich mich eben mit der Topologie des Märchens befasse, hat mein Thema auch sehr viel mit Räumen, mit Grenzüberschreitung zu tun. Ich beziehe mich also ganz stark auf Lottmanns Raumsemantik und ich bin ganz begeistert, dass ich hier, ich forsche so ein bisschen alleine vor mich hin, dass ich hier erfahren habe, was man mit diesen Begriffen in Bezug auf Fantastik alles so machen kann. Also ich müsste eigentlich meinen Vortrag jetzt dreimal so lang machen, weil es so viele Sachen gibt, die da eigentlich noch mit einfließen müssen. Aber ich habe es bleiben lassen. Ja, es geht mir hier um eine praktische Anwendung von Lottmanns Raumsemantik, die ich jetzt nicht weiter groß vorstellen werde, auf ein Märchen und eine moderne Interpretation des Märchens. Ich habe das Interpretation genannt, nicht Parodie, wobei ich diesen Parodiebegriff sehr, sehr fruchtbar finde und versucht habe, den hier auch so ein bisschen mit einzubringen. Ich möchte Ihnen zwei Texte vorstellen. Einmal das Märchen vom Mädchen, das von seinem Vater begehrt wird. Das kennen Sie vielleicht aus den Kinder- und Hausmärchen als Allerlei Rau. Das ist ein Märchen, das in den Fassungen für Kinder oftmals nicht mit drin steht. Und seine Interpretation von Terry Windling, die in der Tradition des Revisionist Mythmaking von einem Mädchen erzählt, das vor seinem übergriffigen Vater geflohen ist und daran arbeitet, ihm auch innerlich zu entkommen. Es geht ganz konkret um die Ausgestaltung der Grenze zwischen zwei Räumen als eigenem Ort. Das wird am Schluss hoffentlich dabei herauskommen. Ja. Linda Hutchen bezeichnet das Verhältnis von parodierendem und parodierten Text als Dialog und den Dialog zwischen Buchmärchen und moderner, auf diesem Märchen basierender Erzählung werde ich hier nachzeichnen. Ich gehe davon aus, dass hier nicht Märchenforscher vor mir sitzen, weil ich habe mich mit meinem Märchenthema etwas einsam gefühlt. Deswegen dachte ich, ich begründe noch mal kurz mit Max Lüthi, warum Raumsemantik sich so wunderschön eignet, um Märchen zu interpretieren. Denn wer an Märchen literaturwissenschaftlich herangeht, kommt kaum an Max Lüthis Stilanalyse vorbei und damit auch kaum an der Topologie des Märchens. Max Lüthi entwickelt in seiner Stilanalyse Gattungsmerkmale des Märchens, die er aus den Begriffen der Eindimensionalität und der Flächenhaftigkeit entfaltet. Mit Eindimensionalität ist gemeint, dass es im Märchen im inneren Erleben des diesseitigen Helden keinen geistigen Abstand zwischen diesseits und jenseits gibt. Stattdessen projiziert das Märchen diesen Abstand auf räumliche Entfernung. Aus dem Begriff der Eindimensionalität entfaltet Lüthi den der Flächenhaftigkeit. Eigenschaften und innere Entwicklungen werden im Märchen durch Handlungen dargestellt. Beziehungen in Dinggaben und weder körperlicher noch seelischer Schmerz sind der Märchenfigur wesenhaft zu eigen. Also es wird sich im Märchen nie ein großer innerer Monolog finden oder etwas in der Art. Das geht alles über praktische Handlungen. Der Begriff der Eindimensionalität beinhaltet, dass Geistige durch geografische Entfernung wiedergegeben wird. Der Begriff der Flächenhaftigkeit führt dies noch weiter. Alles innere Erleben wird auf die Fläche der Handlung bzw. auf die Fläche der erzählten Welt ausgebreitet. Verschiedene Verhaltensmöglichkeiten werden auf das Nebeneinander verschiedener Figuren projiziert und der Ablauf der Zeit ist bedeutungslos. Wenn also im Märchen die innere Entwicklung des Helden dargestellt wird, so geschieht dies oft in Form einer Reise. Änderungen im inneren Erleben werden als der Gewinn oder Verlust von Gaben, das Bestehen einer Probe oder das Erreichen eines neuen topografischen Raumes dargestellt. Ein Raum, der in den Märchen der Brüder Grimm sofort ins Auge springt, ist der Wald. Fast die Hälfte der Erzählungen in den Kinder- und Hausmärchen erwähnen den Wald zumindest. In einer großen Zahl von ihnen spielt er eine wichtige Rolle. Trotzdem bleibt dieser Topos, ungeachtet des Spatial Turn in den Kulturwissenschaften, nahezu ohne Beachtung. Ich habe vor allem Ausführungen von Forstwissenschaftlern zum Thema Wald im Märchen gefunden. Wobei Forstwissenschaftler sich traditionell auch in die Kulturwissenschaften einreihen. Das ist also alles in der Familie. Aber wie gesagt, in der Literaturwissenschaft auf jeden Fall nahezu ohne Beachtung. Und wo er erwähnt wird, wird der Wald im Märchen oft pauschal als dunkler und geheimnisvoller Ort abgetan, in dem schreckliche Fabelwesen hausen. Der Wohnort nahe Wald, so ein Forstwissenschaftler zu diesem Thema, sei im Märchen nur sehr selten. Weder wird das Geheimnis des Waldes differenziert, noch werden andere Formen des Waldes im Märchen aufgezeigt. Dabei ist der Wald vielleicht der vielseitigste Ort im Märchen, schon weil an ihn so viele literarische wie außerliterarische Vorstellungen herangetragen werden. Diese Vorstellungen gehen natürlich auch in die literarischen Neuinterpretationen von Märchen ein. Der Märchenwald zieht seine Gestalt aus literarischer wie außerliterarischer Tradition und generiert selbst neue Vorstellungen vom Wald, also zum Beispiel die, dass der Wald dunkel und geheimnisvoll ist und da lauter Fabelwesen wohnen. Die moderne Interpretation greift diese auf, verändert sie und bringt eigene moderne Waldvorstellungen in den Text mit ein. Der Wald im Märchen ist aber mehr als ein Bild unserer Vorstellung vom Wald. Er ist im Sinne Lortmanns ein semantisierter Ort. Oft überträgt eine Neuinterpretation die im Märchen enthaltene Semantik des Waldes auf einen anderen Ort, oft einen aus unserer alltäglichen urbanen Lebenswelt. Das ist auch in meinem Beispiel der Fall. Der Wald, die Grenze im Märchen der Gebrüder Grimm, wird von Terry Windling auf einen anderen peripheren Ort, auf einen Diner in einer Wüste an einem Highway übertragen. Der Wald, wie auch die übrige Topologie des Märchens, ist nicht nur Station auf der äußeren, sondern auch auf der inneren Reise des Helden. Wie und in welcher Form die Neuinterpretation diesen Topos aufgreift, ist also auch ein Dialog mit der Entwicklungsgeschichte, die das Märchen exemplifiziert, mit der Art des Umgangs mit dem dargestellten Problem im Rahmen der Möglichkeit von Literatur. Terry Windlings Donkey Skin ist eine Bearbeitung des Märchens AT510B, Arne Thompson, Uta-Index, in dem es darum geht, dass ein Vater seine Tochter begehrt. Es geht also um Inzest, ein heikles Thema, das Fingerspitzengefühl erfordert. Windlings Bearbeitung stellt dem Märchen folgend die Entwicklungsgeschichte eines vom Vater missbrauchten Mädchens vom Opfer sexueller Gewalt hin zu einer beziehungsfähigen Persönlichkeit dar. Im Märchen wird dies zum einen in der Beziehung zu Dingen dargestellt. Das Mädchen erhält vom Vater, einem verwitweten König, als Bedingung, die sie zu ihrer Zustimmung zu einer Heirat mit ihm stellt, ein Tierkleid. Am Ende gewinnt sie den Prinzen über ihre durch das Tragen überwältigend schöner Kleider dargestellten Schönheit und indem sie ihm Dinge unterschiebt, die ihre edle Herkunft beweisen. Zum anderen zeichnet das Märchen ihren inneren als äußeren Weg nach. Die Lösung aus dem Missbrauchsverhältnis wird als Flucht aus dem Königreich des Vaters heraus in das Königreich des zukünftigen Gemahls dargestellt. Der Titel von Windlings Erzählung, Donkey Skin, bezieht sich auf die ältere Fassung des Märchens von Perrault, die auch dem Grimmschen Märchen Allerlei Rau zugrunde liegt. Perraults Märchen ist trotz eines sehr einfühlsamen Mottos sehr grob. Es zeichnet sich eine große ironische Distanz zum Schicksal des Mädchens aus. Kaum ist sie ihrem Vater entkommen, schreibt der französische Dichter ihr alle möglichen weiblichen Schlichen und den eisernen Willen, den Prinzen ins Hochzeitsbett zu bekommen, zu. Die Stärke des Märchens, die Entwicklung vom missbrauchten Kind hin zur erwachsenen, selbstbestimmten und beziehungsfähigen Frau als zwar schwierigen, aber gangbaren Weg darzustellen, verschwindet fast hinter dem saloppen Tonfall, mit dem Perrault erzählt. Allein die Aschenputtelzeit des Märchens, also hier gibt es einen expliziten intertextuellen Bezug, in der Küche ihres Zukünftigen zeigt noch, dass das Mädchen nicht einfach das Bett des Vaters mit dem des ersten passenden Mannes tauscht. Einfühlsamer ist hier die Erzählung der Brüder Grimm, die auch auf topologischer Ebene eine Änderung gegenüber der früheren und dem Grimmschen Märchen zugrunde liegenden Text von Perrault einführt. Während der Übergang zwischen dem Königreich des Vaters und dem Königreich des Prinzen bei Perrault überhaupt nicht thematisiert wird, sodass die beiden Reiche und damit die beiden hochherrschaftlichen Männer fast austauschbar erscheinen, markieren die Brüder Grimm die Grenze durch einen Wald, in dem die Prinzessin eine Nacht zubringt und in dem sie am nächsten Morgen von Jägern ihres zukünftigen Gemahls gefunden wird. Die Zeit, die zwischen dem Missbrauch und der Heirat vergeht, die Verarbeitung des Geschehenen, die in der Chronologie des Märchens durch die Aschenputtelzeit in der Küche dargestellt wird, bekommt hier also noch einen topologischen Marker. Die Grenze zwischen den beiden Königreichen ist ein dichter Wald, das Überschreiten kein einfacher Schritt, sondern ein mühsamer Weg durchs Unterholz. Das Mädchen ist dem Vater entflohen, aber noch längst nicht, geografisch nicht und damit auch nicht innerlich, an dem Ort ihres zukünftigen Lebens angelangt. Genau diese Grenzsituation thematisiert Terry Windling in Donkey Skin. Ihre Heldin, Donna Maria Alvarez, ist vor ihrem Vater geflohen, ihm aber noch längst nicht entkommen. Sobald ein Mann den Raum betritt, der ihm ähnlich sieht, bekommt sie es mit der Angst zu tun. Sie ist nicht frei, sie selbst zu sein, sondern muss sich hinter der Maske eines unverbindlichen Lächelns verstecken. Der Ort, an dem sie die Zeit ihrer langsamen inneren Heilung verbringt, ist eine Küche, aber nicht die Küche im Haus ihres Zukünftigen. Von diesem Haus ist sie innerlich wie auch geografisch noch weit entfernt, sondern die Küche einer Raststätte an einem Highway. Diese Raststätte hat mehr Ähnlichkeit mit dem Grenzwald der Brüder Grimm als mit Perraults Palastküche. Sie ist ein Ort in der Peripherie der Kultur, ein Grenzort zwischen Ausgangspunkt und Ziel. Im Grimmschen Märchen jagen die Untertanen des Königs im Grenzwald, aber sie leben nicht dort. Er wird kulturell genutzt, ist aber weit vom Zentrum des Lebens entfernt. Das Mädchen im Tierpelz, das die Jäger dort finden, wird zunächst gar nicht als menschliches Wesen erkannt. Im Zentrum des Reiches, im Palast des Prinzen, wird ihm folgerichtig ein Ort am Rande der Gesellschaft zugewiesen. Die Autobahnraststätte ist ein Ort des Durchgangs, eine Station auf der Reise von hier nach dort. Man ist dort, erleichtert sich und fährt weiter. Die wiederkehrenden Gäste, die Windling beschreibt, stammen von der Peripherie der Gesellschaft. Lateinamerikanische Gastarbeiter, vielleicht Illegale. Windlings gesamte Erzählung spielt an diesem Ort. Am Schluss wird angedeutet, dass ein glückliches Ende möglich ist, aber es wird nicht ausgeführt. Gegenstand ist die Zeit auf der Grenze zwischen Flucht und doch noch nicht entkommen sein. Jeder Absatz der realistischen Erzählung um das Märchen Donner wechselt mit einem Absatz aus dem Märchen. Bezeichnenderweise handelt es sich nicht um die Fassung von Perrault, sondern vermutlich um eine eigene Nacherzählung der Autoren. Auch hier fehlt das Ende. Es wird angedeutet, dass das Mädchen sich in die Märchenerzählung flüchtet, um ihrem inneren Schmerz zu entkommen. Die Andeutung der Möglichkeit einer Heilung fällt damit zusammen, dass nicht mehr das Märchen in die Wirklichkeit der Heldin, sondern die Wirklichkeit in das Märchen eingreift. Die Märchenparodie Windlings ist also nicht nur ein Dialog mit dem zugrunde liegenden Text, sie thematisiert diesen Dialog auch. Das Märchen erscheint hier ambivalent. Es kann als Krücke dienen, als Hilfe, das Unaussprechliche zu verbalisieren, als Fluchtmöglichkeit, als Hoffnungsspender. Wirkliche Heilung aber wird nur erreicht, wenn die Wirklichkeit im Vordergrund steht. Terry Windling nimmt ein Märchen als Vorlage, bestätigt damit dessen Bedeutung, schreibt sogar selbst eine neue Fassung des Märchens als Codezitat. Gleichzeitig zweifelt sie das Märchen an. Das glückliche Ende erscheint unglaubwürdig und allzu schnell. In seinem Aufsatz Incest in Indo-European Fairy Tales schreibt D.L. Ashleyman: The last sentence of the Grimm Brothers' All Kinds of Fur tells us that this story, like most fairy tales, has a happy ending. But the assurance that they lived happily until they died, tacked onto a long account of abuse and suffering, is not convincing. The final sentence notwithstanding, this tale is a tragedy, a story that symbolically but lucidly portrays the unhappy life of a sexually abused child. Windlings Fassung schließt sich, meiner Ansicht nach, dieser Meinung an. Das Märchen ist eine Möglichkeit, den Missbrauch zu verbalisieren, kann somit die Heilung ein Stück weit begleiten, aber wird unglaubwürdig in seinem glücklichen Ende, weil der Weg der Heilung fehle. Da Parodie ein Dialog zwischen zwei Texten ist, können wir das Märchen auf diese Vorwürfe antworten lassen. Ich würde es entgegensetzen lassen, dieser Weg wird durchaus thematisiert, aber eben nicht mit modernen psychologischen Termini, sondern ganz bildhaft als realer, geografisch zurückzulegender Weg dargestellt. Die Scham als Tragen einer hässlichen Tierhaut, das Leiden als Aschenbrüttelzeit, der Ort zwischen Flucht und Ankommen in Form des Waldes. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Parodie der Märchenerzählung nicht nur den Dialog zwischen parodierendem und parodistischem Text einschließt, sondern auch andere Intertexte und Metatexte. Verhandelt wird nicht nur das Märchen, sondern auch der Diskurs über das Märchen. Ich greife Lüthis Stilanalyse auf, um die Bedeutung von Topoi im Märchen begründen zu können, und Lottmanns Raumsemantik, um meinen Topos des Märchens, den Wald, zu entschlüsseln. Mit diesen Mitteln finde ich im Wald von Allerleirau eine Darstellung quälender innerer Zustände, eines langen Weges zu einer Heilung, die Windling in poetischer Sprache in ihrer Erzählung im modernen Sinne ausführt. Ihre Erzählung steht in der Tradition des Revisionist Mythmaking, eine Methode, mit der Feministinnen sich Märchen wieder aneignen wollen. ein Ergebnis einer Debatte, die sich damit beschäftigt, was Märchenfrauen sagen können und welche Rolle sie in ihnen spielen. Ironischerweise kann ich also Windlings Parodie des Märchens, die gerade die Unzulänglichkeit des Märchens im Hinblick auf die innere Verarbeitung von Konflikten thematisiert, als Illustration meiner theoretischen Betrachtung der Semantik des Topos Wald in allerlei Rau benutzen. Der Dialog der Texte, die Polyphonie der Intertexte wird fortgeführt, ist aber sicherlich noch nicht am Ende. Ich bin's aber. Vielen Dank.